Abschnitt 24 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Heiße Nachmittagssonne flirrt über den Baumgarten, durch den wir fröhlich, fast übermütigen Sinnes reiten, Kelly und ich. Kelly klimpert mit der silbernen Gnadenkette, die ihm Kaiser Rudolf heute Vormittag umgelegt hat. Die Worte des Kaisers waren gewesen: Silber für Silber, Gold für Gold, Herr Quacksalber. Das nächste Mal die Probe, ob ihr das Pulver selbst gemacht habt und wieder machen könnt. Die Krone, merke dir, ist nur für den Adepten. Ketten deuten auf Ketten. Mit dieser überaus deutlichen Drohung waren wir für diesmal aus dem Belvedere entlassen, ohne der klirrenden Schergen ansichtig geworden zu sein. Aus dem Fenster der behaglichen Stube, die ich in Herrn Hayeks Haus am Altstädter Ring bewohne mit Weib und Kind, genieße ich einen schönen Ausblick auf den breiten Markt, der rechts von der spitzgetürmten und wunderlich gezackten Teinkirche, links von dem prunkvollen Stadthaus der trotzigen Prager Bürgerschaft flankiert wird. Hier ist immer ein bewegtes Kommen und Gehen von kaiserlichen Boten. Sind sie in Tuch und Sammet gekleidet, so bedeutet es, dass der Herr auf dem Hradschin Geld braucht, leihweise zu hohen Tageszinsen. Kommen sie in Rüstung und Wehr, so bedeutet es, der Kaiser ist gesonnen, sich die ausbedungene Schätzung selbst holen zu lassen, im Guten oder Bösen. Es geht immer um Geld zwischen Habsburg und Böhmen. Ein sonderbarer Aufzug kommt daher, ein seidener Bote, aber gefolgt von einem Fähnlein Reisiger. Welche Verlegenheiten gedenken Sie dem Bürgermeister zu bereiten? Was ist das? Warum wendet der Zug nicht hinüber zum breiten Tor des Stadthauses? Er kommt quer über den Ring auf Herrn Hayeks Haus zu. Des Kaisers Abgesandter, Geheimrat Curtius, steht mir gegenüber. Es handelt sich um die Auslieferung der Beweise, der Zeugnisse des Engels, der Protokolle, des Buches aus dem Grabe des heiligen Dunstan an den Kaiser. Ich weigere mich entschieden. Die Majestät hat mein Beweisangebot verworfen. Er verlangt zuvor das Zeugnis meiner Goldmacherkunst. Er will von mir das Rezept, wie der Stein zu bereiten sei. Seine Majestät wird begreifen, dass ich diesem Begehren ohne alle Sicherheiten oder sonstige Zusagen an mich nicht willfahren kann. Der Kaiser befiehlt, lautet die Entgegnung. Ich bedauere, auch ich darf Bedingungen stellen. Befiehlt, bei Ungnade der Majestät. Waffengeklirr im steinernen Flur des Hauses. Ich mache aufmerksam, ich bin ein großbritannischer Untertan, Baronet der Krone von England. Der Brief meiner Königin ist in der Hand des Kaisers. Geheimrat Curtius lenkt ein. Die Schwerter und Hellebarden draußen verstummen. Jämmerlicher Handel, wann ich dann bereit sei. Nach einer ferneren Audienz beim Kaiser, um die ich wiederholt ersuche. Von ihrem Ausgang hängt alles ab. Nur das Wort des Kaisers in Person vermag mich zu bestimmen. Der Geheimrat droht, feilscht, bittet. Es geht um seine Reputation. Er hat dem Kaiser versprochen, den Hasen bei den Ohren in die Küche zu liefern. Er findet statt des Hasen einen knurrenden Wolf. Gut, dass der feige Kelly nicht anwesend ist. Der halbseidene, halbeiserne Aufzug biegt um die Rathausecke, zieht an der weltberühmten Kunstuhr vorüber, verschwindet. Kelly stelzt wie ein Reiher, der sich in die Luft abstoßen will, über den Ring. Aus der Richtung her, wo die Gassen der Freudenhäuser liegen. Er flattert die Treppe herauf, stürzt herein. Der Kaiser hat uns eingeladen? Der Kaiser hat uns eine Einladungskarte in die Daliborka zugehen lassen. Oder eine Einladung in den Hirschgraben zu seinen Bären, die von Adeptenfleisch leben. Kelly erbleicht. Verrat? Keineswegs. Der Kaiser will nur unsere Dokumente. Kelly stampft mit den Füßen wie ein ungezogener Junge. Niemals. Eher schlucke ich St. Dunstans Buch wie Weiland der Apostel Johannes auf Patmos das der Offenbarung. Wie steht es mit der Entzifferung des Buches, Kelly? Für übermorgen hat mir der Engel die Erklärung des Schlüssels versprochen. Übermorgen. Oh, dieses ewig hirnzerstörende, markaussaugende Übermorgen. Mir ist, ich schlafe. Und schlafe doch nicht. Ich gehe durch die alten Gassen der Stadt Prag, gehe über den baumbestandenen Wall, der zum Pulverturm führt. Es herbstelt im Laub der Bäume, es ist kühl, es muss ein später Oktobertag sein. Nun biege ich durchs Tor in die Zeltnergasse ein, ich will über den Altstädter Ring zur Alt-Neu-Synagoge hinab und zum jüdischen Rathaus. Ich will, nein, ich muss zu dem hohen Rabbi Löw, dem Wundermann. Ich habe vor kurzem durch Vermittlung meines liebenswürdigen Gastwirtes, Dr. Hayek, seine Bekanntschaft gemacht. Wir haben ein paar Worte gewechselt über die Geheimnisse. Wie ich so meinen Weg nehme, wechselt klar und doch wie zwangsläufig das Bild der Straße. Es ist, als träumte ich, und doch ist es sicherlich kein Traum. Es ist so, wie Johanna Fromm durch Prag gehen kann, wenn sie will. Johanna Fromm, wer ist das eigentlich? Selbstverständlich meine Hausdame. Wie kann ich mich das nur fragen? Johanna Fromm ist doch meine Haushälterin. Aber ich bin doch John Dee. John Dee, der soeben den hohen Rabbi Löw besuchen will, den Freund Kaiser Rudolfs. Da bin ich auch schon in des Rabbis niedriger kahler Stube und spreche mit ihm. Nur ein Strohsessel und ein rohgehobelter Tisch stehen im Raum. In der Wand ist eine winzige Nische, ziemlich hoch angebracht. Darin sitzt oder vielmehr lehnt halbstehend der Rabbi, so wie die Mumien in den Katakomben halb stehen, halb lehnen, und sein Blick ist unverwandt auf die mit Kreide an die Wand ihm gegenüber hingezeichnete geometrische Figur des kabbalistischen Baumes gerichtet. Kaum, dass er aufblickte, als ich eintrat. Der Rabbi ist gebückt, zweifelhaft, ob ihn das schneeweiße Alter niedergedrückt oder die Wucht der niederen, rauchgeschwärzten Balkendecke seiner Wohnung. Er scheint ein riesengroßer Mann zu sein. Sein gelber, von unentwirrbaren Runzeln durchquerter Raubvogelkopf erinnert an den des Kaisers. Nur noch viel kleiner ist dieser Kopf, noch falkenhaft schärfer geschnitten das Profil. Wirre Haarsträhnen, nicht zu sagen, ob das Haupthaar oder als Bart aus Wange und Hals hervorgewachsen, umflattern dies scheinbar kaum mehr als faustgroße Prophetengesicht. Tiefliegende, kleine, schier lustig funkelnde Augen unter schweren, weißgebuschten Brauen. Der übergroße, unheimlich schmale Leib des Rabbis ist in einen sorgfältig rein und gut gehaltenen schwarzseidenen Kaftan gehüllt. Die Schultern sind hochgezogen, Arme und Füße nach Art der orientalen Jerusalems in ständig redender Bewegung. Wir sprechen von den Mühsalen der unwissenden Menschen um die Geheimnisse Gottes und der irdischen Bestimmung. »Man muss dem Himmel Gewalt antun«, sage ich, und verweise den Rabbi auf den Kampf Jakobs mit dem Engel. Der Rabbi erwidert, »Recht haben euer Ehren, Gott wird bezwungen durch Gebet. Ich bin ein Christ, ich bete mit dem Herzen und aus allen Kräften meiner Seele. Und worum, euer Ehren? Um den Stein.« Der Rabbi wiegt das Haupt langsam, melancholisch, wie ein ägyptischer Sumpfweiher. »Gebet will gelernt sein.« »Was wollt ihr damit sagen, Rabbi?« »Ihr betet um den Stein. Recht haben euer Ehren. Der Stein ist ein gut Ding. Hauptsache ist nur, dass euer Gebet in Gottes Ohr trifft.« »Wie sollte es nicht?« rufe ich aus. »Bete ich ohne Glauben?« »Glauben?« wackelt der Rabbi heraus. »Was nützt mir der Glaube ohne Wissen?« »Ihr seid ein Jud, Rabbi«, fährt es mir heraus. Der Rabbi funkelt mich an. »Erjüt, wahr gesprochen, euer Ehren, warum fragt ihr dann einen Juden um die Geheimnisse? Beten, euer Ehren, ist überall in der Welt nur eine Kunst.« »Da habt ihr gewiss die Wahrheit gesprochen, Rabbi«, sage ich und verbeuge mich, denn mein verfluchter Christenhochmut reut mich. Der Rabbi lacht nur mit den Augen. Schießen könnt ihr, Goyim, mit der Armbrust und mit dem Gewehr. Erwunder, wie ihr zielt und trefft, erkunst, wie ihr schießt. Aber könnt ihr auch beten? Erwunder, wie ihr falsch zielt und wie selten ihr trefft. Rabbi, ein Gebet ist doch keine Kugel aus dem Rohr.
Wieso nicht, euer Ehren?
Ein Gebet ist ein Pfeil in Gottes Ohr. Wenn der Pfeil trifft, so ist das Gebet erhört. Jedes Gebet wird erhört, muss werden erhört, denn das Gebet ist unwiderstehlich, wenn es trifft.
Und wenn es nicht trifft?
Dann fällt das Gebet wie ein verlorener Pfeil wieder herunter, trifft manchmal noch was Falsches, fällt auf die Erde wie Onans Kraft, oder es wird abgefangen vom Andern und seinen Dienern. Die erhören dann das Gebet auf ihre Weise.
Von welchen Andern? Frage ich mit Angst im Herzen.
Von welchen Andern? Äfft der Rabbi. Von dem, der zwischen oben und unten wacht, vom Engel Metatron, dem Herrn der tausend Gesichter.
Ich verstehe und schaudere. Wenn ich nun falsch bete?
Der Rabbi achtet meiner nicht. Sein Blick geht irgendwohin in die Ferne. Er fährt fort.
Man soll nicht beten um den Stein, wenn man nicht weiß, was er bedeutet.
Der Stein bedeutet die Wahrheit, werfe ich ein.
Die Wahrheit? Spöttelt der Rabbi genauso wie der Kaiser.
Ich meine, ich müsste ihn fortfahren hören. Bin ich Pilatus? Aber der hohe Adept sagt nichts.
Was denn sonst bedeutet der Stein? Dränge ich unsicheren Herzens.
Das müssen euer Ehren drinnen wissen, nicht auswendig, sagt der Rabbi.
Ich weiß wohl, der Stein ist innerlich zu finden, aber er wird dann auch von außen bereitet und heißt das Elixier.
Gib Acht, mein Sohn, flüstert der Rabbi, auf einmal den Ton seiner Stimme gegen mich ändernd, dass es mir durch Mark und Bein geht. Gibst du Acht, wenn du um den Stein betest und bittest? Gib Acht auf den Pfeil, auf das Ziel und auf den Schuss, dass du nicht den falschen Stein bekommst, den falschen Stein auf den falschen Schuss. Das Gebet kann etwas Furchtbares werden.
Ist es denn so schwer, richtig zu beten?
Ungeheuer schwer ist es, euer Ehren. Recht haben, euer Ehren, ungeheuer schwer ist es, Gott ins Ohr zu treffen.
Wer lehrt mich das richtige Beten?
Recht beten? Das kann nur einer, der bei seiner Geburt geopfert worden ist und geopfert hat. Einer, der nicht nur beschnitten ist, sondern auch weiß, dass er beschnitten ist und den Namen kennt hinwärts und herwärts.
Ärger quillt in mir hoch. Der jüdische Hochmut schimmert durch den Riss, wo die Worte des Rabbis zerreißen. Ich falle ein.
Ich will euch sagen, Rabbi, ich bin zu alt und zu weit in der Lehre der Weltweisen, um mich beschneiden zu lassen.
Aus unbegreiflichen Tiefen seiner Augen lächelt der Adept.
Nicht beschneiden lassen wollt ihr euch, euer Ehren? Das ist's. Nicht beschneiden lassen will sich der wilde Apfelbaum. Was trägt er? Holzessigäpfel.
Ich spüre einen doppelten Boden unter den Worten des Rabbis. Unklar ahne ich, es wird hier ein Schlüssel gezeigt, ich brauche jetzt nur zuzugreifen. Aber der Unmut über die hochmütige Rede des Juden hat im Augenblick noch die Oberhand in mir. Ich entgegne mit Trotz,
mein Gebet geschieht nicht ohne Weisung und Lehre. Ich selbst mag den Pfeil schief auflegen, aber ein Engel hält mir den Bogen und lenkt mein Geschoss.
Rabbi Löw horcht auf.
Ein Engel? Was für ein Engel ist das?
Ich beschreibe ihm den Engel vom westlichen Fenster. Ich mache ihm mit Anstrengung ein Bild vom grünen Engel, der uns berät und auf übermorgen endlich die Offenbarung der Formel verheißen hat.
Da plötzlich befällt das Gesicht des Rabbis ein wahnwitziges Lachen.
Ja, es ist ein Lachen, ich kann es nicht besser bezeichnen.
Und doch ist es anders als menschliches Lachen.
Es ist wie das rasende Flattern des ägyptischen Ibis, wenn er eine Giftschlange in der Nähe sichtet. In dem wirren Haarkranz, der silbrig schimmernd auf und nieder tanzt auf dem Vogelkopf des Rabbis, verkrampft sich das kleine gelbe Gesicht wie zu einem einzigen Faltenstern, in dessen Mitte ein schwarzes, rundes Loch lacht, lacht, lacht. Ein einziger langer gelber Zahn hüpft widerwärtig in der schwarzen Höhle. Irrsinnig, muss ich denken, irrsinnig. Unruhe, nicht zu beseitigende Unruhe, treibt mich die Schlossstiege hinan. Man kennt mich jetzt hier oben im deutschen Viertel als den Alchemisten aus England, der Zutritt zur Burg und ihrer Umgebung hat. Meine Schritte werden zwar immer belauert, aber ich kann hier oben umherlaufen, wie ich will, und ich brauche diese stillen Gassen und Baumwege. Ich brauche Abgeschiedenheit und Entfernung von Kelly, dem Blutsauger an meiner Seele. Ich verwirre mich in diesem Gassengewinkel. Ich stehe vor einem der an die Hatschin-Fenster angeklebten Häuser und erblicke über einem spitzbogigen Toreingang Jesus am Brunnen bei der Samariterin, in Stein gehauen. Auf dem Brunnentrog steht geschrieben Deus est Spiritus. Deus est Spiritus. Gott ist Geist. Ja, Geist ist er und nicht Gold. Gold will Kelly, Gold will der Kaiser, Gold will... Will auch ich nur Gold? Mein Weib Jane hat mir mein Söhnlein Arthur auf den Armen entgegengetragen und zu mir gesprochen, womit soll ich dein Kind erhalten, wenn der letzte Taler aus dem Beutel ist? Und ich sah, dass der Schmuck, den sie am Halse früher getragen hatte, nicht mehr vorhanden war. Jane hatte Stück um Stück ihres Besitzes verkauft, um uns zu retten vor dem Schuldturm, vor der Schande, vor dem Untergang. Deus est Spiritus. Ich habe geistig und leiblich gebetet. Habe ich den Pfeil in Gottes Ohr geschossen? Hat der Rabbi recht? Sitzt immer der Rabbi am Brunnen des ewigen Lebens und belehrt die Wasserschöpferin, die müde Seele? Gold fließt nicht, Goldgebet fliegt nicht. Ich frage, gedankenlos ein Weib, das aus dem Hoftor tritt, wie heißt man's hier? Ich will den Namen der Gasse kennen. Das Weib, das wohl gesehen hat, woher mein Blick kam, antwortet, zum goldenen Brünnlein, Herr, und geht weiter. Kaiser Rudolf im Belvedere. Er lehnt an einem der hohen Glaskasten, darinnen ein Nordlandmensch, in Felle gewickelt, kreuz und quer mit Lederriemen umschnürt, an denen Schellen dicht aufgereiht hängen. Die wächserne Puppe mit den schräg öligen Glasaugen hält in viel zu kleinen Händen Triangel und unverständliches Gerät. »Ein Schamane«, sagt eine Stimme in mir. Neben Rudolf ragt ein Mann in schwarzer Soutane auf. Mit Mühe beugt er sich und sichtlich ungern zu geziemender Haltung vor der Majestät. Ein rotes Käpplein auf dem Hinterhaupt verrät den Kardinal. Ich weiß sofort, wer es ist. Das ist in seiner ganzen Länge und mit den unbeweglich zu starrem Lächeln emporgezogenen Mundwinkeln der päpstliche Legat, Kardinal Malaspina. Der Kardinal spricht mit oftmals nuschelscharf sich schließenden Lippen ruhig und bestimmt auf den Kaiser ein. Langsam werden mir seine Worte verständlich. Und also kann Eure Majestät der unvernünftige Vorwurf der Menge nicht erspart bleiben, dass sie die Schwarzkünstler begünstigen und denen, die im Verdacht, im begründeten Verdacht sogar, der Teufelsbrüderschaft stehen, freien Aufenthalt, ja noch größere Gunst in Eurer Majestät katholischen Ländern zugestehen. Der Kaiser wirft den Geierkopf vor. Gewäsch! Der Engländer ist ein Goldmacher, und das Goldmachen, mein Freund, ist eine Sache der natürlichen Kunst. Ihr haltet den Menschengeist nicht auf, ihr Priester, der durch die unheiligen Geheimnisse der Natur nur desto ehrfurchtsbereiter zu den heiligen Geheimnissen Gottes vordringt. »Um einzusehen, dass es Gnade war«, ergänzt der Kardinal. des Kaisers gelbe Augen verlöschen völlig hinter dem trägen Leder der Augendeckel. Nur die schwere Unterlippe bebt vor heimlichem Spott. Der Kardinal zieht die feinen Mundwinkel noch höher in sicherer Überlegenheit. Wie auch über das Goldmachen zu urteilen sei, dieser englische Edelmann samt seinem abenteuerlichen Genossen hat öffentlich bekannt, dass es ihm eben nicht um Gold und Silber zu tun ist, sondern um die Macht zu zaubern mit seinem Leib und den Tod zu überwinden mit seinem Willen. Ich habe davon allergenaueste Berichte. Ich klage darum im Namen unseres obersten Herrn Jesus Christus und des heiligen Stellvertreters auf Erden, diesen John Dee und seinen Gesellen, der teuflischen Künste der schwarzen und mit dem zeitlichen und ewigen Tod bedrohten gotteslästerlichen Magie an. Das weltliche Schwert kann sich seines Amtes nicht entschlagen. Es wäre zum Nachteil der Christenheit. Eure Majestät weiß genau, was auf dem Spiele steht. Rudolf knöchelt gegen die Scheibe des Glaskastens. Murrt. Soll ich alle Narren und Heiden in die vatikanischen Kerker und auf die Holzstöße eures Pfaffendünkels liefern? Der Heilige Vater kennt mich und weiß, was für ein eifriger Sohn und Verteidiger des Glaubens ich bin. Aber er soll mich nicht zum Büttel seiner Büttel machen, die mir auf Schritt und Tritt auflauern. Es könnte sonst so weit kommen, dass ich wohl gar noch das Todesurteil über Rudolf von Habsburg, des heiligen römischen Reiches Kaiser, mit eigener Hand unterschreiben müsste, wegen schwarzer Magie. Eure Majestät setzen selbst die Grenzen aller weltlichen Dinge. Sie urteilen selbst und verantworten selbst vor Gottes Gericht, wessen Rudolf von Habsburg würdig ist. Keine Unverschämtheiten, Pfaffe, zischt der Kaiser. Der Kardinal Malaspina neigt sich zurück wie eine vom Adler gehackte Schlange. Sein verkniffener Mund lächelt. Die Diener des Herrn haben vom Meister aller Meister gelernt, bespien und geschlagen, dennoch Gottes Lob allein auf den Lippen zu tragen. Und den Verrat im Herzen, stößt der Kaiser nach. Der Kardinal verbeugt sich tief und langsam. Wir verraten, wo wir können, die Finsternis an das Licht, die Schwachheit an die Majestät, den Betrüger an die Wachsamkeit des gerechten Richters. John Dee und sein Anhänger ist der Ketzerei in ihren ärgsten Auswüchsen entsprossen. Er trägt das Stigma der Gotteslästerung, der Schändung heiliger Gräber und des Umgangs mit überwiesenen Bundesgenossen des Teufels. Es würde dem Heiligen Vater zu Rom leid tun müssen, wenn er dem weltlichen Arm zuvorgreifen und in aller Öffentlichkeit den verflossenen Prozess dieses John Dee zum peinlichen Schaden kaiserlicher Autorität forma juris vor alle Welt zu bringen sich genötigt sehe. Der Kaiser wirft einen flammenden Hassblick zum Kardinal hinüber. Er wagt keinen Schnabelhieb mehr. Der Adler hat die Schlange aus den Fängen verloren. Er zieht fauchend den gereckten Hals in die schwarzen Schultern zurück. Die Hinterstube unseres Quartiers bei Dr. Hayek ist's, in der ich stehe und weinend am Halse Kellys liege. Der Engel hat geholfen, der Engel sei gepriesen, der Engel hat geholfen. Kelly hält in Händen die offenen Schalen von St. Dunstans Kugeln. Sie sind beide neu gefüllt bis zum Rand, mit dem kostbaren roten und grauen Pulver. Der grüne Engel hat es gebracht, gestern nach einer Sitzung, die Kelly allein mit Jane, ohne mich zu verständigen, veranstaltet hat. Nun halte ich neuen Reichtum in zitternden Händen. Aber was unendlich viel mehr ist, der grüne Engel hat Wort gehalten. Er hat mich und mein Gebet beim goldenen Brünnlein nicht betrogen. Meine Gebete sind nicht zu Boden gefallen. Meine Gebete haben Gottes Ohr getroffen. Sie haben den grünen Engel vom westlichen Fenster ins Herz getroffen. O Jubel, o Gewissheit! Der Weg war nicht umsonst. Er war nicht irregegangen. In meinen Händen liegt das Zeugnis des wahren Bundes. Nun ist die Not des Leibes zu Ende. Nun beginnt die Not der Seele und der Sehnsucht gestillt zu werden. Kelly sagt mir auf meine Frage nach dem Geheimnis, wie der Stein zu gewinnen ist, der Engel habe auch diesmal noch nicht geoffenbart. Seine Gabe sei diesmal genug. Vertrauen und Glauben seien gerechtfertigt. Ein andermal werde uns auch das Übrige zuteil nach Verdienst, Ausharren und Gebet. Es wird Gott den Seinen alles geben, darum sie bitten und dessen sie bedürfen. Jane steht bleich und stumm, das Kind auf dem Arm neben uns. Ich frage sie, wie die gesegnete Sitzung verlaufen ist. Sie schaut mich aus verstörten Augen müde an und antwortet, »Ich kann nichts sagen. Ich weiß nichts mehr. Es war grauenvoll.« Staunend blicke ich zu Kelly hinüber. »Was ist mit Jane geschehen?« »Der Engel erschien in unerträglichem Feuer«, ist die stockende Entgegnung. »Gott, der Herr im brennenden Dornbusch«, muss ich denken, und umarme stumm und von heißer Liebe ergriffen mein tapferes Weib. Vage Bilder ziehen gleich vernebelten, halb wach erneuerten Erinnerungen an mir vorüber. Viel Getümmel, Bankettieren, Hände schütteln und fraternisieren mit hohen Herren, mit Ketten und Sporn klirrendem Adel, sammet- und seidengefütterten Diplomaten und Gelehrtenvolk. Aufzüge durch die engen Gassen von Prag, überall Kelly voraus, aus offenem Silberbeutel unsinnig das Geld unter die geknäulte, johlende Menge verstreuend. Wir sind das Wunder, der Skandal, das Abenteuer von Prag. Tolle Gerüchte über uns schwirren bis zu unseren eigenen Ohren. Man hält uns für unsagbar reiche Engländer, die sich das Vergnügen machen, den Hof und die Bürgerschaft von Prag zu mystifizieren, mit ihrem Vorgeben, Adepten und Alchemisten zu sein. Das ist von allen den umlaufenden Sagen über uns noch die harmloseste und gutmütigste. Lange ermüdende Auseinandersetzungen mit Kelly des Nachts nach rauschenden Festen. Kelly taumelt, schwer vom Wein und aller Prasserei der böhmischen Küche, müd in sein Bett. Ich packe ihn, unfähig, das alltägliche Schauspiel dieser sinnlosen Verschwendung weiter zu ertragen, beim Hemdbund und schüttle den Betrunkenen und schreie ihn an. »Schwein, Prolet, in der Gosse von London aufgelesener Winkeladvokat! Besinne dich, komm zu dir! Wie lange noch soll das so fortgehen? Das graue Pulver ist vertan, das rote zur Hälfte auch!« »Wird mir der grüne Engel schon wieder eine neue Portion nachschießen?« rülpst der Patron. »Hochmut, Wollust, eselhafte Vergeudung des nie gekannten Reichtums!« Grobe und dumme Aufgeblasenheit, bäuerliches Protzentum, das sind die vom Golde des Engels aufgescheuchten Nachtvögel, die aus der dunklen Seele Kellys, des Mannes mit den abgeschnittenen Ohren, empor ans Tageslicht flattern. In den Zeiten der Armut ein leidlicher Gesell, ein Virtuos im Hungern und im humorigen sich durchschlagen durch die Nöte des Leibes, ist er nun zum zweiten Mal im Wohlstand und Überfluss nicht mehr zu bändigen und zu halten in seinem lostobenden, unmäßig schwelgenden Vergeudungstaumel. Gott will nicht, dass das Gold gemein werde auf Erden, denn diese Welt ist die Stätte der Schweine. Ende von Abschnitt 24, gelesen von Hokuspokus.